Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Die Enkel sind diejenigen, auf die sich die gesamte Familie konzentriert.
In Polen ist Institution Oma ein stehender Begriff. Es gibt hier in Polen diese berühmten Eurowaisen. Das sind Kinder, deren Eltern in England, in Deutschland arbeiten gehen, die dann einfach bei den Großeltern aufgezogen werden müssen.
Es ist tatsächlich so, dass in Südafrika Großeltern eine Riesenrolle bei der Erziehung spielen.
Es gibt in China unterschiedliche Begriffe für Großeltern. Für Chinesen ist es völlig verrückt, dass wir in der deutschen Sprache nur einen Begriff jeweils haben für Oma und Opa.
Oma und Opa, das sind Stereotype. Sie mit weißem oder silbernem Haar, zu einem Knoten aufgesteckt, er ohne Haare, aber mit Brille. Doch diesem Klischee entsprechen die realen Großeltern von heute schon lange nicht mehr. In modernen Familienmodellen haben sie neue, aktive Rollen übernommen. Mehr dazu in unserem Hintergrundbeitrag am Ende der Sendung. Vorher berichten wir über Monopoly und Computerspiele in der DDR, sprachliche Umbrüche in der NS-Zeit und über ein kurioses Streitgespräch zum Pro und Contra der veganen Ernährung. Die Musik kommt heute von Jim Beard und John Harrington und im Studio ist Carsten Schröder. Weihnachten ist natürlich auch die Zeit, in der Spielzeug verschenkt wird. Heutzutage ist das sehr viel elektronisches Spielzeug, also Computerspiele. Aber die guten alten Brett- und Würfelspiele sind wieder im Aufwind. Da lohnt es sich, einmal in die Geschichte des Spielens und der Spiele zu schauen. Am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin fand in der vergangenen Woche eine Tagung über das Spielen in der DDR statt, das sich, wen wundert's, gar nicht so sehr vom Spielen in der Bundesrepublik unterschied. Wolfgang Nölke berichtet.
Sieben Jahre vor der erfolgreichen Marketingidee deutscher Spieleproduzenten mit der jährlichen Auszeichnung Spiel des Jahres einen regelrechten Hype für klassische Gesellschaftsspiele auszulösen, erstrahlte bereits das erste populäre Elektronikspiel namens Pong auf bundesdeutschen Bildschirmen. Ohne Fernseher funktionierte es nicht, gegen Mensch ärger dich nicht und Co. sowie gegen unzählige Varianten des Spieleklassikers Monopoly hatte es die kleine Pong-Konsole 1972 noch schwer. Zunächst begann eine Ära klassischer Gesellschafts- und Brettspiele mit starken Umsatzsteigerungen der Hersteller im Westen.
Und im Vergleich dazu war spätestens ab den 70er, 80er Jahren die Industrie der DDR abgehängt, weil zu einem großen Teil handelte es sich um Kinderspiele, also das Spiel für Erwachsene oder die Familie wurde gar nicht so sehr mitgedacht. Es handelte sich oftmals um einfache Laufspiele, also wo es darum ging, ich würfle etwas und setze. Das heißt, die in der DDR produzierten Spiele hinkten einfach etwas hinterher.
Ursache sei hauptsächlich Materialmangel gewesen, so der Medienwissenschaftler Martin Thiele-Schwedz. Seine Doktorarbeit widmete er der Spielekultur der DDR. Dort waren die begehrten Spieleklassiker nur im Westfernsehen zu bewundern. So kreierten unzählige Bastler eigene Variationen mit eigenen Regeln.
Das Schönste, was uns den meisten Einblick über die damalige Zeit gibt, ist sicherlich die inhaltliche, die narrative Ebene. Und da lädt ja insbesondere ein Spiel wie Monopoly dazu ein, zum Beispiel den eigenen Heimatort abzubilden und dann zu schauen, ja, was ist die wertvollste oder die wertloseste Straße. Oder auch im Rahmen der Spielkarten seine eigene Lebensrealität einfließen zu lassen. Und das geht dann von witzigen, ironischen Kommentaren mit Augenzwinkern, sowas wie, du hast Bananen unterm Ladentisch verkauft, zahle eine Strafe von 400 Mark, bis hin zu politischen Seitenhieben. Zum Beispiel hieß es auf einer Karte, du hast einen politischen Witz gerissen, deswegen musst du ein Jahr Planerfüllung im Z3 im lokalen Zementwerk leisten und ins Gefängnis gehen. Und das Besondere an der ganzen Geschichte ist, dass viele dieser politischen Kommentare oder viele der Kommentare überhaupt sich eben speisten aus den persönlichen Lebenserfahrungen der Person.
Außerhalb der Familien war geselliges Beisammensein in unorganisierter Form, etwa mit selbstgewählten Freundinnen und Freunden, dem Staat suspekt. Zwei Skatspieler durften sich zum Beispiel im sogenannten Kulturbund engagieren. Einen Skatverband der DDR zu gründen, ging aber zu weit. Der Staat befürchtete den ungebremsten Selbstlauf, wie es in der DDR genannt wurde, Professor Dr. Thomas Lindenberger, Historiker am Hannah-Arendt-Institut Dresden.
Das Charakteristische für die staatssozialistische Herrschaftspraxis ist, dass dieses Syndrom der Angst vor dem Selbstlauf wirklich bis in die feinsten Verästelungen konkreter Zusammenhänge, sage ich mal, bis runter auf die Ebene eines Betriebs und innerhalb des Betriebs dann auch die Abteilung. Und dass ein ganz fundamentales Misstrauen gegenüber Selbsttätigkeit vorhanden ist in dem Moment, wo es ein Stück weit Eigendynamik entfaltet.
Eigendynamik gewährten dann Mitte 1980 erste Heimcomputer. Die waren verhältnismäßig teuer, standen zunächst auch in Clubs, hatten aber gegenüber selbstgebastelten Analogspielen einen Vorteil, so Dr. Gleb Albert von der Forschergruppe des Historischen Seminars der Universität Zürich.
Computerspiel passiert ja sozusagen außerhalb von Massen. Es ist ein Spiel, was vor allem im Privaten passiert, wo natürlich Sozialkontrolle nicht so stark greift. Zumal wir auch von Computern sprechen, die noch nicht vernetzt sind. Es gäbe jetzt auch für Geheimdienste oder für irgendwelche staatlichen Organe keinerlei Möglichkeit, irgendwie durch die Hintertür in so einen Computer reinzuschauen, wie es ja heutzutage gang und gäbe ist. Deswegen gerade im Staatssozialismus ist natürlich der Computer ein ganz wirkmächtiger Rückzugsort natürlich. Ja, also noch wirkmächtiger als analoge Rückzugsorte.
So wich die Angst des Staates vor Kontrollverlust über sein organisationsunwilliges Volk wirtschaftlichen Erwartungen. Thomas Lindenberger.
Damals waren das Bastelstuben und man hat sich als Bastelkollektiv getroffen, um die neuesten Varianten auszurechnen. Und das hatte genau wiederum diese Art von Geselligkeit, die um ein Spiel herum und ein Spielprinzip gruppiert ist, nur dass das Spiel eben technisch eine andere Bewandtnis hatte, mit dem aus staatssozialistischen Sichtweise einem möglichen Mitnahmeeffekt, nämlich dass natürlich Verbreitung von solchen Kenntnissen für die Qualifikation von Arbeitskräften eigentlich nur gut sein kann.
Hier trafen sich östliche und westliche Hoffnungen, im Personalcomputer den Zauberkasten der postindustriellen Gesellschaft zu vermuten. Als Anreiz erschienen in den Medien Schüler und ehemalige Bergleute, als Software-Millionäre. Gleb Albert.
Diese Garagenkarriere, für die es ja schon mediale Vorbilder gab, ne, diese 70er-Jahre-Kalifornien-Geschichten, mit dem Unterschied, dass dann die Spieleindustrie, die frühe Spieleindustrie, die eben aus diesen Schlafzimmer-Coding-Geschichten entspringt, dass dort zunächst einmal die Selbstausbeutung und dann auch die Ausbeutung der anderen vielleicht sozusagen noch intensiver war als in diesen früheren US-amerikanischen Spieleindustrien. Also diese Jungs, und es waren meistens Jungs, sie waren wirklich bereit, bis zum Äußersten zu gehen, um eben irgendwie das beste Spiel zu programmieren, ja, aber nahmen dann keine Rücksicht darauf, dass sie eben ihre gesamte Freizeit und auch die Freizeit von anderen in das jeweilige Projekt hinein opfern.
Diese Form der Selbstausbeutung war ein Wegbereiter unkontrollierbarer Arbeitsverdichtung. Sebastian Möhring, Medienwissenschaftler an der Uni Potsdam, erkennt auch eine deutliche gesellschaftliche Veränderung.
Die Idee ist ja, dass der Computer einem die Arbeit erleichtert. Das ist zumindest immer die Ideologie, die dahinter steckt, dass man dann nicht mehr arbeiten muss. Aber dass leider das Umgekehrte passiert, ist tatsächlich, dass man immer mehr eigentlich selbst wie ein Computer operiert. Das kann man sich an heutigen sozialen Medien angucken. Sie treffen nur noch Unterscheidungen zwischen 0 und 1, nämlich Like und Nicht-Like. Ne, wenn Sie jetzt auf Instagram unterwegs sind, dann wird von Ihnen nur noch abgefragt, 1 oder 0. Das heißt, Sie operieren in der Tat eigentlich wie ein Computer. Und das ist eine These, die ist sehr provokant, aber die ist, glaube ich, auch nicht ganz so leicht von der Hand zu weisen.
Monopoly und Computerspiele in der DDR. Spielen zwischen Politik und Vergnügen. Das war ein Beitrag von Wolfgang Nölke. Sprachpuristen, die das Hochdeutsch gegen jegliche Veränderung verteidigen wollen, wird es nicht gefallen. Sprachen ändern sich laufend, auch die deutsche Sprache ändert sich. Das Deutsch, das wir heute sprechen, unterscheidet sich deutlich von der Sprache, die vor 200 Jahren hierzulande gesprochen wurde. Die Frage ist, wie kommt es dazu? Das Institut für deutsche Sprache in Mannheim untersucht seit geraumer Zeit, welche gesellschaftlichen, politischen und sozialen Vorgänge innerhalb des letzten Jahrhunderts besonderen Einfluss auf die deutsche Sprache hatten. Ein Ergebnis der Sprachforscher: große Veränderungen in der gesprochenen und geschriebenen Sprache gab es zur Zeit des NS-Terrors, also zwischen 1933 und 1945. Mirko Smiljanic berichtet.
Posen, 4. Oktober 1943. Heinrich Himmler, Reichsführer SS und Chef der deutschen Polizei, hält eine Rede vor Mitgliedern der SS.
Ob die anderen Völker in Wohlfahrt leben, ob sie verrecken vor Hunger, das interessiert mich nur so weit, als wir sie als Sklaven für unsere Kultur brauchen. Anders interessiere ich mich nicht. Ob bei einem Bau eines Panzergrabens 10.000 russische Weiber an den Kräften umfallen oder nicht, interessiert mich nur so weit, als der Panzergraben für Deutschland fertig wird.
3 Stunden dauert Himmlers Geheimrede, eine Ansprache, die wie wenige das ganze Ausmaß der Rücksichtslosigkeit und Brutalität des NS-Regimes widerspiegelt. Himmler spricht darüber, anderen Völkern die Kinder zu rauben, um sie, wenn es dem deutschen Volk nutzt, im Reich großzuziehen. Einfühlsam bedauert er die psychischen Probleme Einzelner bei der massenhaften Ermordung von Menschen in KZs. Himmler schwadroniert über das deutsche Volk als Herrenrasse, das als einziges auf der Welt eine anständige Einstellung zum Tier hat.
Es ist all das, was wir unter Rassismus, Nationalismus, Diskriminierung, Verfolgung von Menschen, Ausgrenzung, alles das, was wir darunter verstehen, ist nicht nur Realität geworden, sondern vom Regime verordnete Realität. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied.
Heidrun Deborah Kemper, Professorin für Germanistik am Institut für deutsche Sprache Mannheim. Dass sich zwischen 1933 und 1945 die deutsche Sprache veränderte, ist bekannt und gut belegt. Sogenannte Feinde des deutschen Volkes wurden mit medizinischen Fachbegriffen wie Krebsgeschwür oder Parasiten bezeichnet. Technische Ausdrücke dienten als Euphemismen, die Endlösung der Judenfrage etwa für die industrielle Ermordung vieler Millionen Menschen. Sakrale Begriffe wie ewig, Glaubensbekenntnis, Heil durchzogen öffentliche Verlautbarungen und so weiter und so fort.
Aber wir wissen eben sehr, sehr wenig, um nicht zu sagen gar nichts, darüber, wie in der Gesellschaft gesprochen wurde, in der breiten Gesellschaft. Zwar ist der 30. Januar 1933 eine starke Zäsur natürlich, aber in gewisser Weise, das Leben ging ja weiter. Die Menschen sind weiter zur Arbeit gegangen, die Familien haben abends am Tisch gesessen, die Kinder sind zur Schule gegangen und man ist den Hobbys nachgegangen. Ja, also das Ganze ging ja weiter, da war ja eben dieser Bruch so nicht.
Die Analyse von Zeitungsartikeln und Büchern, von Hörfunk und ersten Fernsehbeiträgen ist wenig zielführend. Unterliegen die Medien während der NS-Diktatur doch einer strikten Sprachkontrolle und Zensur. Aus diesem Grund nutzen die Wissenschaftler des Instituts für deutsche Sprache Mannheim andere Quellen. Tagebücher, Verhörprotokolle, private und offizielle Briefe, so Dr. Stefan Scholl, Historiker am Institut für deutsche Sprache Mannheim. In Schreiben an Behörden tauchen etwa immer wieder die gleichen Floskeln auf.
Also zum Beispiel, ich als langjähriger Kämpfer, genauso wie ich als überzeugter Nationalsozialist. Als Beispiel für Anfangssequenzen und auch ganz charakteristisch am Ende solcher Schreiben Wendungen wie: Ich verbleibe in Hochachtung und in Ehrerbietung vor dem Werk unseres Führers.
Solche Wendungen musste so gut wie jeder offizielle Brief enthalten. Der Anpassungsdruck war enorm. Dabei spielte es keine Rolle, ob sie aus Überzeugung oder Opportunismus geschrieben wurden. Kritik am Regime fand an anderer Stelle ihren Niederschlag.
Man findet Hinweise auf solche Unmutsäußerungen, aber natürlich in den Geheimberichten, sowohl die vom Sicherheitsdienst, also vom Regime angefertigten auf sämtlichen Ebenen, aber auch die Berichte der SOPAD, also der Exil-SPD und anderen sozialistischen Gruppen.
In eine andere Richtung zielt die Forschung von Heidrun Deborah Kemper. Sie hat sich den sprachlich transportierten Emotionen der breiten Bevölkerung gewidmet. In diesem Fall sind es überzeugte Nationalsozialisten. Im Mittelpunkt stehen Berichte mit der Generalüberschrift »Wie wurde ich Nazi?« Diese Emotionsgeschichte unterteilt Kemper in drei Phasen.
Zunächst mal die Phase des Motivs, die mit negativen Gefühlen belegt ist. Da kommen Ausdrücke wie Hass und Ekel und Scham vor. Es geht um die Zeit der frühen Weimarer Republik. Der Versailler Vertrag war bekannt und die Auflagen, die gemacht wurden, die Kriegsschuldthese wurde diskutiert. Der Hass auf die Sozialdemokratie und auf die Kommunisten wurde artikuliert. Und der Ekel, das ist, finde ich, ein besonders auffälliges Wort, Ekel vor der Weimarer Republik.
Auf diese, wie die Mannheimer Germanistin es nennt, Motivphase folgt die Konsequenzphase. Hass und Ekel finden erst eine Erklärung und dann eine Lösung in der NS-Ideologie, verbunden fast immer mit einem Erweckungserlebnis. Der pseudoreligiöse Bezug ist unverkennbar.
Und dann als letzte Phase, ich nenne sie jetzt mal vorläufig Evaluierungsphase, da schaut man auf sich selber. Was habe ich geleistet in diesem Zusammenhang, dass die NSDAP stark wurde? Und da ist ganz dominant der Ausdruck Stolz. Ich bin stolz, meinen kleinen Beitrag dazu geleistet zu haben. Ich bin stolz auf meinen Führer, ich bin stolz auf die NSDAP.
In gewisser Weise lässt sich im Rechtspopulismus Vergleichbares auch heute nachweisen. Vertreter der AfD provozieren immer wieder mit unverkennbarem Nazi-Jargon, der bei erstaunlich vielen Menschen auf fruchtbaren Boden fällt.
Insofern wird da eine unsägliche Tradition fortgeführt. Wobei man dazu sagen muss, diese Dehumanisierung von Juden ist wie alles andere auch keine Erfindung des Nationalsozialismus. Diese Bilder wurden entworfen im späteren 19. Jahrhundert im Zuge des Rassismus und zunehmenden Nationalismus. Hier kommen diese Bilder auf. Und insofern hat der Nationalsozialismus aufgegriffen und intensiviert und in politisches, legales Handeln umgesetzt, was aber schon da war.
Und bis heute genutzt wird.
Heute lautet die Frage, Schaf oder Wolf? Und ich, nein, wir entscheiden uns in dieser Lage, Wolf zu sein.
Der Verwesungsgeruch einer absterbenden Demokratie wabert durchs Land.
Das war zuletzt Björn Höcke im Beitrag von Mirko Smiljanic über sprachliche Veränderungen zwischen 1933 und 1945. Auch in der Wissenschaft sind die Geschichten hinter den Geschichten oft sehr viel interessanter als die Geschichten selbst. Die nun folgende Geschichte ist an sich schon interessant genug. Es geht um das Für und Wider, das Pro und Contra der veganen Ernährung und des veganen Lebens. Das ist eine breite Diskussion quer durch alle Alters- und Gesellschaftsschichten mit vielen Facetten und sehr gegensätzlichen Meinungen. An der Universität Bonn fand dazu am vergangenen Freitag ein Streitgespräch zwischen zwei Ethikern statt. Professor Markus Wild vertrat die ethischen Gründe für ein veganes Leben, Professor Birgit Beck die ethischen Gründe gegen ein veganes Leben. So weit, so klar, und unser Kollege, der zu dieser Veranstaltung gefahren ist, war also zunächst sehr gespannt. Dann aber war er irritiert, als sich nämlich herausstellte, dass die Vertreterin der Kontraseite, die gegen eine vegane Ernährung argumentierte, sich selbst wiederum vegan ernährt. So gesehen diskutierten da zwei Befürworter der veganen Ernährung das Pro und Contra des veganen Lebens. Das kann man natürlich machen, aber wir finden, dass es wichtig ist, das zu wissen, wenn man den nun folgenden Bericht von Peter Leusch hört.
Markus Wild, Philosophieprofessor an der Universität Basel, lebt vegan. Das bedeutet in seinen Augen erstens, dass man keine tierischen Produkte konsumiert, weder als Nahrungsmittel noch als Kleidungsgegenstand.
Das Zweite ist auch noch, dass man sich dafür einsetzt, dass die Nutzung von Tieren, vor allem von sogenannten Nutztieren, aufhört, weil man nicht möchte, dass diese Tiere weiter leiden. Und das Dritte, und das ist mir auch sehr wichtig, ist, dass man nach Alternativen sucht, nach alternativen Lebensformen, nach alternativen Ernährungsformen, aber auch zum Beispiel nach alternativen Methoden für Tierversuche.
Es gibt ganz verschiedene Motive für eine vegane Lebensform. Die eigene Gesundheit, der Hunger in der Welt, die Rücksicht auf das Klima. Markus Wild stützt sich auf eine Ethik, die moralisch Partei für die Tiere ergreift.
Der erste Grund ist, dass man sie eine Pflicht hat, auch Leiden zu vermeiden. Und das meiste, was wir mit Tieren heute machen, vor allem in der Massentierhaltung, ist mit massiven Leiden verbunden. Denken Sie nur an die Aufzucht von Tieren, die Kastration, die Trennung von Kälbern und Kühen, der Weg zum Schlachthof, dann die Massenschlachtungen, die oft auch in misslungenen Täubungen enden. Also diese Art von Mitleid und Verhinderung von Leid ist ein erster wichtiger Punkt. Ein zweiter wichtiger Punkt, und der ist ein bisschen umstrittener, dass man ja auch sagen könnte, dass Tiere so etwas wie Grundrechte haben, zum Beispiel ein Recht auf Leben. Und das ist wahrscheinlich der eigentliche Punkt, an dem viele Leute, die eine vegane Lebensweise verfolgen, hängen, dass sie sagen, auch Tiere haben ein Recht, ein Leben zu führen, ihr Leben zu genießen, und es ist nicht in unserer Macht, ihnen das Leben zu nehmen, wie wir wollen. So das Lebensrecht wäre ein zweites wichtiges Argument aus ethischer Perspektive für eine vegane Lebensweise.
Doch die Ethiker sind sich keineswegs einig, was den moralischen und rechtlichen Status von Tieren angeht, erklärt Birgit Beck, Professorin für Ethik und Technikphilosophie an der TU Berlin.
Das ist natürlich ein sehr umstrittener Punkt in der tierethischen Debatte. Gibt es so etwas wie moralische Rechte von Tieren? Wie lassen die sich begründen? Und wenn ja, was beinhalten dann solche moralischen Rechte? Ein Recht auf Leben, auf körperliche Unversehrtheit, auf respektvolle Behandlung. Und da gibt es natürlich Positionen, die sich uneins sind.
Die klassischen ethischen Ansätze sind anthropozentrisch, erläutert Birgit Beck. Sie gehen alle von einem höheren Recht des Menschen gegenüber den Tieren aus.
Und sagen zum Beispiel, nur Menschen haben moralische Rechte aufgrund bestimmter Fähigkeiten. Menschen haben höhere, zum Beispiel kognitive Fähigkeiten als Tiere. Deswegen sollten Tiere nicht in die moralische Gemeinschaft aufgenommen werden. Ja, Tiere sind keine potenziellen Vertragspartner, so lautet ein kontraktualistisches Argument zum Beispiel. Tiere haben keinen inhärenten Wert oder keine Würde und können nicht im relevanten Sinne instrumentalisiert werden. So würde ein anderes, in dem Fall deontologisches Argument zum Beispiel lauten. Oder es wird auch gesagt, menschliches Glück ist qualitativ überlegen, was jetzt tierliches Glück angeht oder auch tierlichem Leid. Und deswegen muss menschliches Glück einfach höher bewertet werden. Das sind Argumente, die es gibt und mit denen muss man sich auseinandersetzen.
Fast jedes Gegenargument, dass man Tieren keine Rechte und so weiter zugesteht, ist ein Argument, das man auch innerhalb der Menschen ziehen kann. Also denken Sie zum Beispiel an das Argument, Menschen haben höhere kognitive Fähigkeiten, haben Vernunft, Selbstbewusstsein und so weiter. Das trifft auf Kleinkinder zum Beispiel schon nicht mehr zu. Das trifft auf sehr, sehr, sehr betagte Menschen vielleicht auch weniger zu. Das trifft auf Leute mit schweren Behinderungen auch nicht zu. Und es ist sehr schwierig, etwas zu finden, wo wir alle Menschen drin haben und alle Tiere draußen, weil jedes Argument, das wir für die Menschen brauchen, macht eine unangenehme Linie in die Menschen rein. Und deshalb ist es nicht aus meiner Perspektive möglich, eine klare ethische Linie zu ziehen.
Die Ansätze der klassischen Ethik, die die moralische Höherwertigkeit des Menschen lehren, haben ihre Schwachstellen und bleiben eine Letztbegründung schuldig. Faktisch wird zwar in der Natur getötet, faktisch tut dies auch der Mensch, der sich die Natur untertan gemacht hat. Aber aus dem Faktum lässt sich in letzter Instanz keine moralische Rechtfertigung, aus dem Sein kein Sollen ableiten, weder für noch gegen ein Lebensrecht der Tiere. Markus Wild verlässt denn auch die Prinzipiendiskussion und beruft sich bei seinem Plädoyer für die Tiere auf die moralische Intuition, die wir alle teilen.
Wenn ein Elternteil das Kind erzieht, das eine Katze quält, und das Kind fragt, warum sollte ich das nicht tun, dann sagt man normalerweise, das ist nicht gut für die Katze, das ist schlecht, was du da tust. Also das gehört dir schon zu unserer Alltagsvorstellung und wir sollten nur den Mut haben, unsere Alltagsvorstellung eben auch zu unserer Lebensweise zu machen.
Unsere Intuition, die Grausamkeit gegenüber Tieren verurteilt, ist in den gesetzlichen Tierschutz eingegangen. Freilich immer noch sehr mangelhaft, empört sich Markus Wild.
In der Schweiz haben wir die narkosepflichtige Kastration seit einiger Zeit eingeführt. Ich empfinde es als Skandal, dass es nach wie vor Länder in Europa gibt, die Ferkel kastrieren ohne Narkose. Und ich möchte wirklich sagen, ein Skandal. Und ich glaube auch, dass die Mehrheit der Bevölkerung so etwas nicht trägt.
Ein besserer Tierschutz ist wünschenswert. Er löst aber nicht die weitergehende Forderung nach einem grundsätzlichen Lebensrecht der Tiere ein. Und doch scheint hier ein Kompromiss zwischen Veganern und Nicht-Veganern möglich. Dass die Tiere wenigstens ein gutes, das heißt ein artgerechtes Leben führen dürfen, bevor es ihnen der Mensch wegnimmt. Doch die Friedensformel Artgerechtigkeit, wendet Markus Wild ein, sei bis jetzt wenig durchdacht.
Die artgerechte Tierhaltung von Kühen und Kälbern, wie soll das funktionieren? Wie wollen Sie den Milchfluss, Käse- und Butterproduktion mit artgerechter Mutter-Kuh-Haltung, wo die Milch an das Kalb geht, das ist artgerecht und nicht an den Menschen. Also schon die Idee, dass es artgerecht wäre, dass wir ununterbrochen Kuhmilch produzieren, das geht sich mit Artgerechtigkeit gar nicht aus. Also wenn wir diese Idee wirklich ernst nehmen, der Artgerechtigkeit, dann müssten sich die Haltungsbedingungen von Tieren massiv verändern.
Tierwohl und Ernährung. Über eine Veranstaltung an der Universität Bonn berichtete Peter Leusch.
Aus Kultur- und Sozialwissenschaften zum Nachhören finden Sie auf unserer Internetseite deutschlandfunk.de/auskultur-und-sozialwissenschaften. Auch als Podcast.
Familienstrukturen haben sich gewaltig verändert. Die Patchwork-Familie mit einem bunten Muster von unterschiedlichen Partnern in unterschiedlichen Beziehungen, aus denen unterschiedliche Kinder hervorgegangen sind, sind zwar nicht unbedingt der Normalfall, aber auch nichts Ungewöhnliches. In diesem Familienkonglomerat getrennt lebender Mütter, Väter und Kinder ist eine feste Größe in den Hintergrund gerückt, nämlich die Großeltern. Welche Rolle spielen sie eigentlich in modernen Familien? Eines ist ja klar, auf dem alten Teil sitzen die Omas und Opas von heute nicht. Im Rahmen der Altersforschung, die sich damit beschäftigt, wie sich durch den demografischen Wandel das Verhältnis der Generationen verändert hat, ist auch die Rolle moderner Großeltern in den Fokus der Wissenschaft geraten. Über Ergebnisse der Großelternforschung berichten Andrea und Justit Westhoff.
Ich bin auf einem kleinen Bergbauernhof aufgewachsen. Wir waren 3 Generationen unter einem Dach. Und ich glaube, ich habe mehr Zeit mit meinem Opa verbringen dürfen auf dem Feld, wenn wir Zäune gemacht haben, beim Kühemelken, beim Heuen, als das mit dem Vater möglich war. Und ich glaube, dass mein Großvater mich mehr geprägt hat, möglicherweise als meine Eltern.
Bei meinen Großeltern war für mich ein Thema, so zu merken, wie die Lebensläufe von Frauen sich über die Generationen sehr stark verändert haben. Mein Großvater war sicherlich vom Krieg traumatisiert. Und das war auch immer so ein Thema, was irgendwie im Raum stand, was aber immer auch so ein bisschen verboten war, da so nachzufragen.
In dem kleinen Dorf, bis ich eingeschult wurde. Meine Oma und auch mein Opa, sie hatten die Erziehungsverantwortung, weil die Eltern berufstätig waren. Meine Mama hat auf dem Feld gearbeitet und mein Vater war Eisenbahnmitarbeiter, sodass meine Großeltern über alles entschieden haben, uns ernährt haben, auf uns aufgepasst haben und sich auch intensiver denn je eingemischt haben nach der türkischen Sitten und Bräuchen.
Biologisch sind Großeltern eine Selbstverständlichkeit, aber zunächst nicht in der Rolle als Oma und Opa.
Das ist manchmal so ein bisschen eine falsche Vorstellung, wenn man denkt, früher saßen die Großfamilien alle so rund um einen Tisch, weil die demografische Entwicklung das jetzt eigentlich erst ermöglicht. Großeltern und Enkelkinder haben eine lange Lebensspanne inzwischen zusammen. Das heißt, es ist ja nicht nur eine Randerscheinung, diese Beziehung, und das hat so völlig gefehlt.
Sagt die Berliner Soziologin Katharina Mahne. Professor Anton Bucher, Theologe und Pädagoge an der Uni Salzburg, hat mit seinem Buch Lebensernte von 2019 eine aktuelle Studie zum Thema vorgelegt.
In der Bibel ist nirgends von Großeltern die Rede. Erst später wird dann aus der Anna, der Mutter von Maria, so im 15., 16. Jahrhundert die Großmutter. Es gab auch einen regen heiligen Anna-Kult, was dann zur Etablierung der moderneren Großelternrolle beigetragen hat.
Nicht einmal den Begriff gab es.
Soviel ich in Erfahrung bringen konnte, ist das Wort Großeltern im Deutschen erstmals verwendet worden, 1576. Zuvor waren es einfach alte Menschen, alte Frauen standen auch in der Gefahr, stereotypisiert zu werden, zu Hexen zu werden. Und daraus ist dann im 18., 19. Jahrhundert die freundliche Oma geworden, vor allem im Rahmen der bürgerlichen Familie. Und das Bürgertum anvisierte ja damals, auch eine Karriere nach oben hin zu machen. Dafür brauchte es mehr Bildung. Und zur klassischen Großelternrolle gehörte auch, die Enkel zu unterstützen, kognitiv, bildungsmäßig, aber auch Kindern emotionalen Halt zu geben.
Geboren und aufgewachsen ist Anton Bucher, hörbar, in der Schweiz.
Höhepunkt dieses Großelternkultes ist unbestreitbar der Roman Heidis Lehr- und Wanderjahre gewesen mit dem Almöhi, ein Buch, das damals in fast allen bürgerlichen Haushalten auch gelesen worden ist.
Großelternschaft hat sich nicht nur historisch entwickelt, es gibt auch kulturelle Unterschiede, wie Deutschlandfunk-Korrespondenten erzählen.
Die Enkel sind diejenigen, auf die sich die gesamte Familie konzentriert.
In Polen ist Institution Oma ein stehender Begriff. Es gibt hier in Polen diese berühmten Eurowaisen. Das sind Kinder, deren Eltern in England, in Deutschland arbeiten gehen, die dann einfach bei den Großeltern aufgezogen werden müssen.
Es ist tatsächlich so, dass in Südafrika Großeltern eine Riesenrolle bei der Erziehung spielen.
Es gibt in China unterschiedliche Begriffe für Großeltern. Für Chinesen ist es völlig verrückt, dass wir in der deutschen Sprache nur einen Begriff jeweils haben für Oma und Opa.
Enkel-Großelter-Verhältnis spielt eine richtig große Rolle noch in Indien, dass sich alle Kinder und auch Enkelkinder sehr um die alten Menschen kümmern, weil sie selber von denen großgezogen wurden.
Die Amerikaner sind ja ausgewiesene Familientiere. Großeltern sind der familiäre Mittelpunkt, eine Art Anker in der Familienbiografie, der Fixpunkt in dieser Gesellschaft, die es mit so vielen sozialen Härten zu tun hat. Im Grunde sind Großeltern so etwas wie die inoffizielle Sozialversicherung in vielen Familien.
Auch zum Beispiel in der Türkei spielen die Alten eine besondere Rolle, aber meist anders als gemeinhin angenommen.
Das, was wir in der Presse lesen, sagt, dass der anatolische Pascha zu sagen hat. Aber dem ist nicht so.
Der Psychologe Kasim Erdogan betreut in Berlin drei Generationen von Menschen mit türkischem Migrationshintergrund. Zudem berichtet er auch aus eigener Erfahrung.
Das letzte Wort in unserer Familie hatte immer meine Oma. Und mein Vater hat immer Angst vor ihr gehabt, weil sie die Meckertante der Nation war. Sie war mit nichts zufrieden. Das heißt, wenn mein Großvater irgendwas nicht so erledigt hat, wie sie sich vorgestellt hat, dann war sie 3 Tage und 3 Nächte sehr verärgert darüber. Es ist so, dass in vielen Familien damals wirklich Frauen mehr zu sagen hatten als die Männer. Warum? Weil die Männer auf dem Feld waren und immer außerhalb waren. Und die Frauen, die Omas, haben dann das Ganze gehütet.
Ich habe noch 2 Omas und einen Opa.
Und eine Uroma.
Meine Oma mag nicht so gern, wenn wir zu ihr Oma sagen.
In einer Gesellschaft, die derart auf Jugend programmiert ist wie unsere, kann Großelternschaft schon mal zum Problem werden, wenn Oma oder Opa eher als Schimpfwort dient für die, die zu alt sind. Wie groß sind die Schwierigkeiten mit der Großelternrolle heute wirklich? Anton Bucher?
Gemäß unserer eigenen Befragung ist die überwältigende Mehrheit der Großeltern stolz, einen Enkel oder eine Enkelin zu haben, und das sogar unabhängig vom eigenen Alter. Und es ist auch deswegen wenig problematisch, weil sich so das Bild der Großeltern geändert hat. Wenn man so Kinderbücher analysiert, wie werden da Großeltern dargestellt, noch bis vor wenigen Jahrzehnten. Alle Großmütter haben weißes oder silbriges Haar zu einem Knoten aufgesteckt. Die meisten Opas haben keine Haare mehr oder wenn ja, dann nur graue oder weiße und gehen an einem Stock und haben eine Brille. Demgegenüber werden heute Großeltern auch so präsentiert, dass sie jung, dynamisch sind, ins Fitnesscenter gehen, mit dem Rad fahren, Jeans tragen und noch voll in der Blüte des Lebens stehen.
Nicht nur das Bild, auch die gesellschaftlichen Funktionen haben sich besonders in den letzten Jahrzehnten geändert, sagt Dr. Katharina Mahne, die eine Studie für das Deutsche Institut für Altersfragen gemacht hat.
Wir sehen da so über die Zeit ein bisschen Schwankung. Zuerst eine Abnahme an Großeltern, die sich um die Enkelkinder gekümmert haben. Das hat in letzter Zeit wieder zugenommen. Dass es abnimmt, ist erstmal nachvollziehbar, wenn wir überlegen, dass Großmütter heute zu einem höheren Anteil selbst erwerbstätig sind. Und wir sehen auch, dass die Familien immer weiter räumlich auseinanderleben. Aber das sehen wir tatsächlich, dass die Großeltern zu ungefähr einem Drittel ihre Enkelkinder betreuen. Und für Deutschland nimmt man an, dass das eher so eine Randbetreuung ist. Ja? Also wenn die Kita nicht lang genug auf hat oder wenn die Eltern nicht früh genug abholen können.
In Deutschland werden Menschen durchschnittlich mit Anfang Mitte 50 zum ersten Mal Großeltern. Dabei spielt allerdings auch das Bildungsniveau eine Rolle.
Wir wissen ja, dass Höhergebildete weniger Kinder bekommen und später Kinder bekommen und das vererbt sich über die Generationen. Das heißt, je gebildeter ich bin und je höher gebildet meine Tochter ist, umso geringer sind meine Chancen, dass ich Großmutter werde oder das relativ früh im Lebenslauf.
Die Verschiebungen im sozialen Gefüge wirken sich auch auf die Großelternschaft aus. Bei niedriger Geburtenrate gibt es einerseits pro Oma oder Opa weniger Enkel, früher waren es 20 oder mehr. Andererseits haben manche Kinder in Patchwork-Familien heute gleich 6 oder 8 Großeltern. Außerdem gibt es noch die Möglichkeit der sozialen Großelternschaft. Vom Vorlesepaten bis zur Leihoma oder Opa, die alleinerziehenden Müttern oder Vätern mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Es gibt eine ältere Dame, die ist sehr nett und die kommt manchmal zu uns und das ist eigentlich unsere Nennoma.
Ich bin 79 Jahre alt und da ich sehr, sehr gerne mit Kindern zusammen bin, habe ich mich bei den Großelterndienst gemeldet und ein Wunschenkelkind bekommen.
Wie Großeltern ihre Rolle gestalten, ist individuell verschieden. Die psychosoziale Forschung unterscheidet mehrere Typen, sagt Anton Bucher.
Eine klassische Typologie ist in den 1960er Jahren entwickelt worden. Formelle Großeltern, die den Geburtstag der Enkel und Enkelinnen nicht vergessen, dann Geschenke vorbeibringen, gelegentlich Ausflüge mit den Kindern machen, aber sich überhaupt nicht in die Erziehung einmischen. So dann haben wir zusehends mehr die spaßsuchende Großeltern, die mit den Enkeln etwa in die Eisdiele gehen, Ausflüge machen, keinerlei Autorität ausüben, sondern sich eher so als Kumpel, Freunde verstehen. Und dann ein dritter Typus, der vor allem in den Vereinigten Staaten jetzt häufiger geworden ist, das sind Ersatzeltern. Wenn die leiblichen Eltern, aus welchen Gründen auch immer, Haftstrafen, Erkrankung und so weiter, die Elternschaft nicht erfüllen können, bringen vielfach die Großeltern ein. Und dann ein weiterer Typus, die Großeltern als die Bewahrer der Familienweisheit, die den Enkeln vor allem auch ihre Fähigkeiten vermitteln wollen. Und schließlich haben wir die Distanzierten, eher selten, denen die Großkinder ähnlich selten begegnen wie etwa der Santa Claus, wenn überhaupt.
Auch wenn es überholt erscheint, meist ist es immer noch so, dass die Beziehung zur Großmutter generell enger ist als zum Großvater und noch einmal enger die zur Oma mütterlicherseits. Das hat die Studie von Katharina Mahne gezeigt.
Die Beziehungen über die weibliche Familienlinie sind in der Regel enger und kontaktintensiver als über die männliche Linie. Die Evolutionsbiologie würde sagen, na, da ist die Verwandtschaft gesichert. Als Soziologin würde ich natürlich eher sagen, naja, das sind Rollenerwartungen. Also Frauen sind diejenigen, die Familienbeziehungen pflegen und das resultiert dann natürlich über 3 Generationen hinweg in engeren Beziehungen.
Als Trost für alle angeheirateten Großeltern, Kinder schauen nicht auf die Gene.
Sobald die Beziehung zum Enkelkind eng ist, ist es nicht mehr relevant, ob das mein biologisch verwandtes Enkelkind ist oder nicht.
Mit Oma und Opa, da gehen wir manchmal in Museen. Opa ist sehr gemütlich und der macht immer auch viel mit uns. Meine Oma ist noch sehr sportlich, mit der mache ich dann zum Beispiel so Yoga-Übungen. Als wir das allererste Mal alleine bei Oma und Opa übernachtet haben, gab es erstmal einen Riesenzoff. Es war ganz anders als zu Hause und sie hatte auch ganz andere Regeln sozusagen.
Wir fliegen manchmal nach Amerika. Oma wohnt in Rhode Island.
Die sozialen Veränderungen wirken sich auch auf die Beziehungen zwischen Großeltern und Enkeln aus.
Die ersten so psychologischen Publikationen zu Großeltern waren eher negativ. Großeltern wurde vorgeworfen, ihre Enkel zu verwöhnen und die erzieherischen Maßnahmen der Eltern zu torpedieren. Diese Sichtweise ist einer enorm positiven Sicht gewichen. Omas und Opas können im Grunde genommen ja ihre Rolle so gestalten, wie sie wollen. Sie können lieber ins Fitnesscenter gehen, müssen sich nicht um ihre Enkel kümmern. Gleichwohl tun das die meisten der mittlerweile 15 Millionen Großeltern in der Bundesrepublik.
Aber fast selbstverständlich gibt es auch Konflikte.
Im Verhältnis von den Großeltern zur mittleren Generation wird es schon häufig beschrieben, dass es dann kracht, wenn Großeltern die Erziehungsregeln verletzen. Und deswegen wird eigentlich auch empfohlen, dass Großeltern sich da möglichst raushalten sollten. Gleichzeitig kann es, wenn die Großeltern und die Eltern sich gut absprechen, auch eine Chance sein, dass die Enkelkinder wissen, okay, wenn wir bei Oma und Opa sind, dann dürfen wir nach dem Abendbrotessen noch mal was Süßes essen, ja? Oder wir dürfen eine halbe Stunde länger aufbleiben. Und dann kann so eine erweiterte Regel bei den Großeltern ja auch durchaus die Regeln, die im Elternhaus herrschen, stabilisieren, ja? Weil es eine klare Ausnahme gibt.
In türkischstämmigen Familien sind die Konflikte mit den Großeltern manchmal noch stärker, zumal dann, wenn die sich immer noch ständig einmischen. Das berichtet Kasim Erdogan an einem Beispiel aus seinen Sitzungen mit Immigranten verschiedenen Alters.
Vorige Woche kam ein junges Paar zu mir, weil die Großeltern so penetrant oder ohne die Eltern informiert zu haben, in der Schule aufgetaucht sind. Der Schwiegersohn hat beim Familiengericht Klage eingeführt und ein Verboturteil geholt. Und jetzt haben die Kinder seit anderthalb Jahren keinen Kontakt zu den Großeltern. Heimlich haben sie dann besucht, bis der Vater mitbekommen hat. Und jetzt, seit dieser Gerichtsentscheidung, leidet die Mutter massiv darunter, dass sie keinen Kontakt zu ihren eigenen Eltern hat, dass die Kinder zu den Großeltern keinen Kontakt haben. Und dazu möchte ich sagen, es ist das Recht jedes Kindes, mit den Großeltern angemessen zu kommunizieren. Und das müsste auch Kinderrecht sein und gesetzlich vorgeschrieben sein.
Es gibt natürlich auch noch Familien, in denen an traditionellen Wert und vor allem Ehrvorstellungen festgehalten wird und wo türkische Großeltern dann oft als Hüter dieser Tradition agieren.
Und all das versuchen wir zur Sprache zu bringen, nach dem Motto, auch Mädchen, Frauen, Kinder haben Ehre, haben Würde, haben Stolz. Wer hat diesen Begriff gepachtet?
Sagt der Psychologe aus Berlin-Neukölln. Da werden manche alten Zöpfe abgeschnitten.
Hier in Deutschland durch neue Erfahrungen, durch andere Lebensbedingungen und Voraussetzungen, dass die nicht immer zusammenwohnen zum Beispiel. Die Großeltern hier können nicht so streng sein wie damals. Warum? Weil man das auch thematisiert, weil man auch in den Bildungseinrichtungen wie Schule und Kita mitbekommt, weil Kinderrechte in diesem wunderbaren Land auch sehr groß geschrieben sind und die Kinder werden rechtzeitig darüber auch informiert. Wenn ein Großvater die Hand hebt, dann sagt sofort das Kind, du darfst ja mich nicht schlagen, es ist verboten.
Aber in den meisten türkischstämmigen Familien unterscheiden sich die Konflikte, was die Großeltern angeht, nicht von denen ihrer urdeutschen Nachbarn.
Und heute, die Großeltern sind weniger autoritär als damals. Heute sind sie so lieb sogar, dass sie die Grenzen nicht setzen wollen, dass die Kinder so verwöhnt erzogen werden. Und darüber beklagen sich meine jüngeren Eltern türkischer Prägung.
Schwere Zerwürfnisse mit den Großeltern kommen insgesamt jedoch sehr selten vor, sagt der Pädagoge Anton Bucher aus Salzburg. Das gilt sogar oder erst recht, wenn sich die Eltern trennen.
Es ist häufiger der Fall, dass Großeltern stabilisierend wirken, dass sie jeweils mit Rat und Tat zur Seite stehen, dass sie nach einer Scheidung häufiger auch pflegend und kinderhütend eingreifen. Was auch hinreichend bekannt ist, dass die Enkel selber auch nach einer Scheidung der Eltern, dass es denen ein Anliegen ist, eigentlich mit allen Großeltern weiterhin Kontakt zu haben, unabhängig davon, was da an Konflikten oder so vorausgegangen ist.
Die Soziologin Dr. Katharina Mahne.
Das sagt man auch häufig, dass Großelternschaft eine Elternschaft ohne die anstrengenden Dinge ist. Man kann so ein bisschen das genießen, was mit kleinen Kindern zu tun hat, nämlich Freizeit zu gestalten. Ja, also man kann sozusagen sich ein bisschen die Rosinen rauspicken. Und gerade Großvätern wird zugeschrieben, dass sie da nochmal was nachholen können. Will you still need me? Will you still feed me?
When I'm 64? Paul McCartney von den Beatles ist nicht mehr 64, sondern geht mittlerweile auf die 80 zu. Er hat 8 Enkelkinder, um die er sich durchaus kümmert. Aber das Beste am Opa-Dasein sei, wörtlich, der Geht-mich-nichts-an-Faktor, erzählt er in einem Radio-Interview. Schreiende Enkel mit vollen Windeln habe er immer gern an deren Eltern weitergereicht. Großelternschaft ist der soziale Kitt zwischen den Generationen und die Brücke zwischen Vergangenheit und Zukunft, meint die Soziologin Dr. Katharina Mahne.
Häufig ist es ja so, dass der einzige Kontakt zu so ganz jungen Menschen für die Großeltern tatsächlich die Enkelkinder sind. Und andersrum haben junge Menschen oder Heranwachsende ja kaum Kontakt zu 70, 80, 90-Jährigen. Ja, insofern ist das tatsächlich eine wichtige Brücke. Und es wird den Enkelkindern zugeschrieben, dass sie den Großeltern neuere Techniken beibringen. Vielleicht bringen die denen bei, wie man über Skype telefoniert, ja, oder wie man eine Mediathek nutzt im Internet. Und die Großeltern sind natürlich die Auskunftgeber nicht nur über historische Kontexte, sondern auch über die Familienhistorie. Die können auch mal Geschichten über die eigenen Eltern erzählen, wie die Eltern waren, als sie klein waren.
Also die Oma, die erzählt so Geschichten von meinem Papa, also was für Blödsinn der gemacht hat.
Meine eine Oma erzählt mir immer von ihrer Kindheit. Sie hatte 4 Geschwister.
Unsere Oma, die ist halt im Krieg aufgewachsen. Und wenn man sie fragt, dann erzählt sie auch darüber. Ich höre mir das immer an, damit ich weiß, wie es denn wirklich war. Und ich finde es traurig.
Also meine Oma erzählt oft, die kam aus der ehemaligen DDR über ihre Flucht.
Seit 16 Jahren darf ich auch Opa sein, aber das unter ganz anderen Voraussetzungen. Ein Enkelkind wohnt in Wien, 300 Kilometer entfernt. Da sind halt leider nur sporadische Kontakte möglich, aber die Kontakte sind da. Und etwas, was ich sehr, sehr gerne mache und was auch die Enkel sehr gerne hören zu erzählen, dass es ein Leben gab, auch noch ohne Handy, dass es ein Leben gab ohne Fernsehgeräte, sind jeweils die Augen der Enkel staunend groß aufgegangen.
Wir stellen uns unter Großeltern und Enkeln immer eine Beziehung zwischen älteren und kleinen Kindern vor. Aber das besondere Verhältnis endet in der Regel nicht, wenn aus den Kleinen Erwachsene werden. Professor Anton Bucher.
In aller Regel wird die Beziehung dann ein bisschen lockerer, werden die Kontakte auch seltener, notgedrungen, weil dann die jungen Erwachsenen auch eingespannt sind. Aber die emotionalen Bande, die bleiben. Und aus der Lebenslaufforschung wissen wir auch, dass auch die innere Bindung an die Großeltern auch weiter über deren Tod hinausgehen kann. Und neben den Eltern sind die Großeltern die häufigsten und am meisten geliebten Vorbilder auch von heutigen Kindern, Jugendlichen und vielfach auch jungen Erwachsenen.
Man denkt halt lange an seine Großeltern und an die vielen, oft schönen Erlebnisse mit ihnen. Ein beliebter Kalenderspruch?
Ich hätte gerne meine Schaukel zurück. Die, die bei Opa im Garten stand. Und meine Unbeschwertheit. Und Opa.
Liebevolle Autoritäten. Über die Rolle der Großeltern in modernen Familien berichteten Andrea und Justin Westhoff. Wenn Sie das Thema der veränderten Familienkonstellationen noch weiter interessiert und Sie selbst mitdiskutieren wollen, empfehle ich Ihnen morgen Vormittag die Sendung Lebenszeit. Dort geht es ab 10.10 Uhr um gelebte Vielfalt, Familienmodelle heute. Und Sie können sich telefonisch daran beteiligen. Das war's für heute aus den Kultur- und Sozialwissenschaften. Nach den Nachrichten geht's hier weiter mit den Jazz Facts, darin ein Porträt des sardischen Saxophonisten und Komponisten Enzo Favata. Dabei gute Unterhaltung. Im Studio war Carsten Schröder.